Yo, hallo liebe Herr Thaner und willkommen zurück zu einer neuen Folge auf Plumpe Träume. Heute im Hörbuchformat, würde ich mal sagen. Warum? Weil euch heute mal wieder ein Monolog von mir erwartet. Ich bin alleine. Philipp hat sich in den Urlaub verabschiedet. Liebe Grüße an der Stelle. Und über Adris Situation hatten wir ja beim letzten Mal schon gesprochen. Auch liebe Grüße natürlich an dieser Stelle von mir. Und bevor es gleich losgeht mit der Folge gegen den VfL Bochum, vorerst noch ein paar Anmerkungen. Und zwar hatten Philipp und ich eigentlich eine super coole Folge aufgenommen zum Deadline Day, zu dem wir uns ja bis heute noch nicht geäußert haben. Leider sind die Daten beschädigt beim Transfer und dementsprechend wird es dazu keine extra Folge geben. Die waren kaum noch zu retten und wir haben uns dann dafür entschieden, statt einer Folge mit super schlechter Qualität hochzuladen, dann lieber gar keine hochzuladen und in einer der folgenden Episoden jetzt nochmal drauf einzugehen. Vielleicht mache ich das heute schon mal ein bisschen, vielleicht beim nächsten Mal, wenn Philipp dann auch wieder dabei ist und by the way dann auch mit eigenem Mikrofon, also sprich zur Folge dann gegen die Spielvereinigung Fürth, hört ihr uns dann beide in Top-Qualität auf jeden Fall. Und was ich definitiv nicht unterschlagen möchte, wir haben ja jetzt heute Dienstagabend bei der Aufnahme. Und zwar gab es aus Herthas Sicht gestern was zu feiern, ausnahmsweise mal. Wobei wir haben jetzt auch 3 Punkte gegen Bochum zu feiern gehabt, aber dazu gleich ja nochmal mehr. Und zwar 50 Jahre Nello Di Martino bei Hertha. Ja, schon krass, das einfach mal so zu sagen. Ein halbes Jahrhundert beim gleichen Verein in verschiedenen Funktionen, alles miterlebt von der Oberliga bis in die Champions League als Spieler, als Torwarttrainer, als Teamkoordinator für den er jetzt ja auch immer noch zuständig ist für den Posten, hat mit Italien die, ich glaube, U21-Europameisterschaft gewonnen, als auch ebenfalls Teamkoordinator mit den Profis der italienischen Nationalmannschaft 2006 im Olympiastadion, den WM-Titel, also auf jeden Fall eine bewegte Karriere und ja, muss man einfach sagen, eine der wenigen Personen bei Hertha BSC, die mich mein ganzes Leben begleitet haben und von daher an der Stelle auch von meiner Seite und von uns allen, glaube ich, bei Plumpe Träume und auch bestimmt von den Hörern herzlichen Glückwunsch für 50 Jahre Hertha und hoffentlich noch 50 weitere Jahre, wobei, wenn er in Ruhestand geht irgendwann, kann ich es auch verstehen, hat er jetzt lang genug auch bei Hertha gearbeitet, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, natürlich noch ein paar Jahre mehr. Genau, das als dann doch, wie ich finde, sehr, sehr positiven Start in die Folge und dann können wir uns auch gleich nämlich dem Spiel gegen Bochum widmen. Ich will gar nicht so krass auf die Einzelheiten eingehen, was den Spielverlauf angeht. Ich glaube, es gibt genügend andere Sachen zu besprechen. Deswegen mache ich es einfach mal kurz, fange mit der Aufstellung an, wie gewohnt. Ja, wir sind wieder zurückgekehrt zu einer Fünferkette, die wir ja aus der letzten Saison noch kannten und hatten da auf jeden Fall die ein oder andere Überraschung drin. Jordan ist zurückgekehrt nach längerer Pause in die linke Innenverteidigung. Die Mitte haben wie gewohnt Boyata und Stark gebildet. Beziehungsweise die Mitte und die rechte Innenverteidigerposition. Lukas Klünter auf rechts, dann die wahrscheinlich größte Überraschung, Dennis Jastrzemski auf der linken Schienenposition, dann ein Dreier-Mittelfeld aus Darida, Toussaint und Suazerda und dann eine Doppelspitze, so würde ich es zumindest deuten, aus Marco Richter und Ishak Belfodil. Ich denke, während des Spiels hat man verschiedene Methoden gesehen. Ich hatte Serdar ein paar Mal so halb auf dem rechten Flügel wahrgenommen, Richter so ein bisschen mehr auf links, Belfodil meistens in der Mitte. Beim Anlaufen, beim Pressen zum Beispiel in der gegnerischen Hälfte waren dann oft Serdar und Richter an vorderster Stelle und Belfodil hat sich ein bisschen fallen gelassen. Also war auf jeden Fall sehr variabel, aber ja, das zur Aufstellung zu den einzelnen Personalien will ich später noch ein bisschen was zu sagen, deswegen einfach mal kurz zum Spielverlauf. Ich würde mal behaupten, Bochum ist besser reingestartet, hatte auf jeden Fall mehr Feuer in den Offensivaktionen, ohne sich jetzt die riesen Torchancen zu erspielen. Wir haben gegengehalten mit ziemlich viel Giftigkeit, wie ich finde, viele Fouls, viele Zweikämpfe angenommen, waren eklig für den Gegner. Haben versucht, denen das Leben schwer zu machen und So plätscherte das Spiel irgendwie so ein bisschen vor sich hin. Wie gesagt, auf beiden Seiten wenig wirklich große Chancen. Ich kann mich an einen Kopfball von Simon Zoller erinnern, der relativ gefährlich war. Ansonsten viele Schüsse nach Standards auf Bochumer Seite, die nicht wirklich gefährlich wurden. Wir hatten einen Distanzschuss durch Marco Richter, der aber auch nicht sonderlich gefährlich war. Und als ich mich ehrlich gesagt schon auf einen 0-0 zur Halbzeit eingestellt hat, kam dann der Doppelschlag von Suazerda. Erstmal in der 37. Minute nach Ballgewinn von Darida im Mittelfeld startet er durch, geht gegen drei Mann ins Dribbling, einfache Finte im Strafraum, schießt den Ball ins lange Eck. Schönes Tor auf jeden Fall, gute Einzelaktion. 6 Minuten später konnte man auf 2-0 erhöhen. Einwurf von Jastrzemski, der in den Strafraum segelt. Bela Kotschap kriegt ihn nicht geklärt. Ich meine dann Rex Peschei, der Nächste, der im Zweikampf mit Belfodil ist, den Ball nicht richtig wegkriegt. Und so wird er dann unfreiwillig quergelegt auf Serdar, der aus spitzem Winkel dann mit links einschiebt. Und so gehen wir eigentlich mit einer komfortablen 2-0-Führung in die Pause. Und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass uns das Sicherheit gibt und wir vielleicht Bochum eher unser Spiel aufdrücken können. Und den ein oder anderen gefährlichen Konter vielleicht setzen können, ein bisschen das Spiel kontrollieren können. Dem war nicht so. Bochum kam mit viel, viel Feuer aus der Halbzeit, hat uns, muss man sagen, regelrecht eingekesselt in der eigenen Hälfte. Und ja, hat dann folgerichtig so rund um die 60. den Ausgleich erzielt. Gerrit Holtmann geht ins Dribbling gegen Boyata und Seevoigt, die beide nicht gut aussehen. Der eingewechselte Linus Gechter wird auch noch ausgespielt. Den Abschluss von Holtmann kann Schwolo noch parieren, aber den Abpraller verwandelt dann Simon Zoller zum Anschluss. Und ja, daraufhin ging es eigentlich weiter mit Fußball auf ein Tor. Aber kurz vor Schluss, beziehungsweise 10 Minuten vor Schluss ungefähr, dann die Entscheidung des 3-1 durch den Neuzugang und ebenfalls eingewechselten Muzian Maolida, der den Ball kurz hinter der gegnerischen Hälfte bekommt und oder kurz hinter der Mittellinie bekommt und durchstartet, ins Dribbling geht gegen Bela Kotschap, der verletzt war zu dem Zeitpunkt, nicht wirklich hinterherkam und dann vom Strafraum relativ zentral abzieht mit links, mit seinem schwachen Fuß ins rechte Eck. Schöner Abschluss, auf jeden Fall keine Chance für den Keeper. Jo, so gehen wir 3-1 in Führung und bringen dann das Ergebnis über die Zeit. Ja, was soll ich sagen? Ich war ehrlich gesagt nach dem Spiel erstmal relativ enttäuscht. Muss ich ehrlich zugeben, ziemlich sauer, weil ich ja einfach erschreckend fand, wie man bei einem Aufsteiger auftritt, wie man wirklich zumindest spieldatentechnisch dominiert wird. Ich meine, am Ende waren es 68% Ballbesitz, 18 zu 5 Schüsse, eine deutlich höhere Passquote auf Bochumer Seite. Ich meine auch eine höhere Zweikampfquote, bin mir gerade nicht mehr sicher. Und ja, alles hat für den VfL gesprochen. Und man muss sagen, sie haben sich wenig Torchancen erspielt. Das ist vielleicht einer der positiven Aspekte oder wenig große Torchancen. Auf der anderen Seite würde ich mir natürlich irgendwie wünschen, dass man gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner ja einfach ein bisschen mehr Spielkontrolle hat. Also dementsprechend war im ersten Moment die Enttäuschung hoch. Jetzt sind 2 Tage vergangen. Ich sehe es natürlich immer noch kritisch, das Spiel, würde es aber ein bisschen anders einordnen, weil man muss halt einfach sagen, ja, wir sind katastrophal gestartet. Der Kader wurde kurz vor Transferende wirklich nochmal sehr umgekrempelt. Es stehen Spieler in der Startelf oder werden eingewechselt, mit denen wahrscheinlich niemand gerechnet hat, weder vom Trainerteam noch von uns Fans. Unter anderem in Person halt von Dennis Jastrzemski, von Linus Gechter, der eingewechselt wurde, wie bereits erwähnt. Oder auch halt Neuzugänge wie Maolida, der sein Debüt gegeben hat, Ishak Belfodil, der sein Startelf-Debüt gegeben hat. Und das sind alles Spieler, die im Prinzip erst seit kurzem eine echte Option sind, aufgrund halt eben von Abgängen oder dadurch, dass sie erst seit kurzer Zeit bei der Mannschaft sind. Dazu kommen natürlich auch noch Spieler wie Darida, Boyata, Toussaint, Torunariga, die jetzt in der Startelf standen, die große Teile der Vorbereitung verpasst haben aufgrund ihrer internationalen Einsätze für ihre jeweiligen Nationalmannschaften, sei es bei der EM oder bei Olympia. Und natürlich, da ist es einfach schwer in meinen Augen, ein System einzuspielen. Mechanismen können einfach noch nicht greifen. Es soll keine Entschuldigung sein. Ich denke, dass man mit dem vorhandenen Spielermaterial trotzdem einen besseren Auftritt, einen dominanteren Auftritt zeigen kann als das, was man gemacht hat. Aber trotzdem verstehe ich auch die Richtlinie, okay, wir müssen jetzt erstmal über eine defensive Stabilität und über eine Spritzigkeit kommen, über eine Giftigkeit. Und das habe ich zumindest in Ansätzen gesehen, muss ich sagen. Also wie gesagt, wenig Großchancen zugelassen, trotz dauerhafter Belagerung, viele Zweikämpfe angenommen vom Großteil der Spieler. Und ja, natürlich ist dann wahrscheinlich unter anderem der Offensivfußball, der jetzt eh nicht Dardais Stärke ist, einfach ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das jetzt nach 2 Tagen meine Einschätzung. Für mich trotzdem definitiv ein Negativpunkt, wie man sich von hinten befreit hat, nämlich praktisch gar nicht. Ich kann mich an die ein oder andere Szene erinnern, wo tatsächlich ein Ball geflankt wurde, der problemlos per Kopf hätte an einen Mitspieler weitergeleitet werden können, also ein Defensivkopfball, und man dadurch vielleicht hätte einen Konter fahren können, aber er einfach blind in die Mitte des Feldes geköpft wurde, Hauptsache raus aus dem Strafraum. Und das sind Sachen, die ich nicht verstehe, weil die für mich wenig mit Mechanismen zu tun haben, sondern wirklich, ja, einfach mit einer Spielintelligenz, vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Na klar, das fehlt natürlich auch noch ein Stück weit, aber ich denke mir mal, so könnte man sich das Leben deutlich, deutlich leichter machen, indem man da einfach mal ein bisschen den Ball behält. Man kann durchatmen. Natürlich, die Bochumer haben gepresst, aber gerade in so einem Moment will ich eigentlich Spieler wie Boyata, wie Stark, wie Toussaint und Serdar in die Pflicht nehmen mit ihrer Abgeklärtheit, ihrer Routine, ihrer Erfahrung, dann einfach da nicht auf das Pressing reinzufallen, sondern einen klugen Pass zu spielen, eine Spielverlagerung auf die andere Seite, Räume zu schaffen oder einfach mal einen gefährlichen Ball in die Spitze, auf den schnellen Maolida beispielsweise, der lange, also ich glaube eine halbe Stunde auf dem Feld ungefähr war, oder lass das 25 Minuten gewesen sein. Das sind einfach Sachen, die ich gerne in Zukunft mehr sehen würde und die mir ganz, ganz krass gefehlt haben. Zur Aufstellung an sich gab ja auch viel Kritik. Warum spielten ja Stremski, warum spielten Klünter, um nur mal so Beispiele zu nennen, warum spielten Richter, ein Belfodil. Ich kann's verstehen. Das ist nun mal der Kader, den wir haben jetzt gerade. Und nochmal auf Transfers gehe ich wahrscheinlich gleich nochmal ein oder auf die Transferendphase. Dardai hat vorm Spiel klar gesagt, dass Maolida und Ekelenkamp noch keine Option für die Startelf sind, aufgrund der kurzen Zeit, die sie dabei sind. Und wenn man die rausrechnet, die Verletzten rausrechnet, die Abgänge rausrechnet, sind das nun mal gerade die Spieler, die zumindest zu Teilen in die Startelf gehören. Wie Dennis Jastrzemski gab einen riesen Aufschrei von dem, was ich mitbekommen habe. Ein Spieler, der sich in der zweiten Liga und in der dritten Liga nicht wirklich durchsetzen konnte, steht jetzt bei uns in der Startelf. Ja, ist halt so. Und ich finde tatsächlich, er hat es auch okay gemacht. Er ist sehr unsicher gestartet, einige Bälle sind versprungen. Aber danach hat er sich in meinen Augen gefangen und hat eine ordentliche erste Halbzeit gespielt, hat offensiv ein bisschen Dampf hier und da gemacht, defensiv, ja, nicht ganz so souverän, aber es war auch okay. Und Mittelstädt, der zur Halbzeit eingewechselt wurde, hat es in meinen Augen jetzt nicht viel besser gemacht. Also es war für mich ungefähr auf einem Level und das Gleiche auch für Lukas Klünter. Also ich finde, er hat es auch in Ordnung gemacht auf der rechten Seite, hatte mit Gerrit Holtmann den mit Abstand stärksten Gegenspieler, meiner Meinung nach. Es war okay, auch Niklas Stark hat ein gutes Spiel gemacht, by the way, gegen Holtmann da auf der rechten Seite. Und natürlich, Sevojk hat letzte Saison gut als Schienenspieler gespielt, aber ich finde, auch die beiden nehmen sich nicht so viel. Natürlich hat ein Deo ein bisschen mehr, ja, vielleicht Technik, bisschen mehr Offensivdampf, an sich ein bisschen mehr Physis und Robustheit, aber dafür in meinen Augen zum Beispiel deutlich größere taktische Defizite, wie man auch meiner Meinung nach beim Gegentor gesehen hat. Ich meine, natürlich sieht erstmal Boyata unglücklich aus und ich wünsche mir von einem Boyata auch mit seiner Erfahrung, dass er da einfach einen Foul zieht, wenn ein Spieler so an ihm vorbeigeht. Ich meine, Bochum war verdammt ungefährlich bei Standards in dem Spiel, mit Ausnahme von dem einen Staphylides-Freistoß. Aber alles in allem geht es eher auf Deos Kappe, der da in meine Augen komplett übermotiviert angerannt kommt, Boyata noch während dem Zweikampf, den er gerade führt, anzeigt, dass sie doch kreuzen sollen und Boyata zurück in die Mitte kehren soll, obwohl in meiner Meinung nach da auf jeden Fall Deo eher in die Mitte gehen muss, weil Boyata schon im Laufduell und wie gesagt so halb im Zweikampf steckt. Und das sind genau die Sachen, die dann vielleicht ein Klünter einfach ein bisschen besser drauf hat. Und ja, wie gesagt, das sind halt gerade die Optionen. Das gleiche auch für unseren Sturm, Richter und Belfodil. Wer hätte sonst spielen sollen? Wie gesagt, Maolida war anscheinend noch nicht bereit für 90 Minuten, zumindest nach Dardais Ansicht. Jovetic ist verletzt, Selke ist verletzt, Piontek ist verletzt, Dodi und Kunja sind gegangen. Das sind halt die Spieler, die dann gerade da sind. Und auch die beiden haben es zumindest in Ordnung gemacht. Richter viel Kampf gezeigt, dafür wenig offensive Gefahr. Belfodil bisschen auf verlorenem Posten, aber auch hier und da eine gute Aktion und vor allem sehr, sehr entscheidend in dem Zweikampf gegen Rex Bejay vor dem 2-0, wo er gestört hat. Ja, sind kleine Dinge, aber es sind Dinge. Und an denen muss man sich jetzt irgendwie ein bisschen aufbauen. Und nach all diesen Erkenntnissen, wie gesagt, ist es für mich ja einfach so, dass ich finde, man muss den Kader, so wie er jetzt ist, akzeptieren. Einem bleibt nichts anderes übrig und einfach hoffen, dass die Jungs sich einspielen, ein bisschen Selbstbewusstsein gewinnen. Und von der Qualität her sollte der Kader schon reichen, um einen Mittelfeldplatz zu erreichen. Ob es am Ende so kommt, ob man im ruhigen Mittelfeld spielen wird, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber von der Qualität, denke ich, sollte das schon drin sein, gerade wenn die Verletzten wieder zurückkehren. Das Einzige, was mir halt eben ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist die Kaderbreite. Wir haben, glaube ich, alle, und da kann man jetzt mal so ein bisschen den Schwenk zum Transferfenster machen, wir haben, glaube ich, alle vor der letzten Saison, oder vor dieser Saison besser gesagt, Ende der letzten Saison, vor dieser Saison gesagt, die Baustellen sind die Außenposition. Schienenspieler, Außenverteidiger, Flügelspieler. Es wurden neue Leute geholt. Es wurden auch Leute geholt, denen ich was zutraue. Ja, jetzt schon mehrfach genannt. Maolida, Richter, die hoffentlich durchstarten können, zeigen können, warum sie verpflichtet wurden. Aber wer sind die Alternativen? Das ist halt die große Frage. Und das hat man ja in dem Spiel jetzt auch schon gesehen. Ja, wie gesagt, ja, Stremski hat gestartet. Er hat es okay gemacht. Aber für den Anspruch, der immer geäußert wird, man will oben angreifen und nach den ganzen Investitionen, ist es halt schon natürlich so ein bisschen fragwürdig. Wie gesagt, es geht gar nicht um meine Meinung. Ich habe es einfach jetzt so akzeptiert, wie es ist, um da mal unseren Trainer zu zitieren. Aber ja, man hat sich eher vielleicht nicht in der Qualität, aber auf jeden Fall in der Quantität auf dem Flügel verschlechtert. Letzte Saison, wie gesagt, Flügel als Baustelle deklariert. Hatten wir auf links Del Rosso und Radonjic, Kunja mit Abstrichen, der da auch häufiger gespielt hat. Mittelstädt kann man meinetwegen noch mit reinzählen. Auf der rechten Seite hatten wir Dodi, wir hatten Seevoig mit Abstrichen, wir hatten Lecky. Ich vergesse jetzt sicherlich noch irgendwen, falls ja, sorry an der Stelle. Und ja, jetzt haben wir auf links Maolida, Jastrzemski, Mittelstädt, wie gesagt, vielleicht. Jovetic sehe ich nicht als Flügel. Für mich einer, der ins Zentrum gehört. Für mich ein bisschen zu langsam für die Flügelposition. Also, es das heißt, als wirkliche Verstärkung in dem Sinne eigentlich nur Maolida. Und dahinter dann Alternativen, die vielleicht mit Ausnahme von Jastrzemski eigentlich nicht auf den Flügel gehören, sondern eher auf eine andere Position. Mittelstädt in die Verteidigung. Jovetic ins Zentrum, rechts genau das gleiche. Wir haben Richter. Alternativ Deo, Klünter, beides auch eher, wie gesagt, Schienenspieler oder Außenverteidiger. Und sonst würde mir jetzt auf die Schnelle niemand einfallen. Und das ist halt sozusagen das, was mich an diesem Transferfenster so gestört hat und was man jetzt auch meiner Meinung nach gesehen hat im Bochum-Spiel, dass einfach ja Alternativen gefehlt haben, gerade auch durch natürlich die vielen Verletzungen, das ist keine Frage, aber da hätte man in meinen Augen nachrüsten müssen und hat sich, wenn es nach mir geht, auf jeden Fall verzockt. Aber ja, ich will eigentlich noch gar nicht mit dem Bochum-Spiel abschließen, weil ich möchte auf jeden Fall positiv natürlich Suazerda erwähnen, Doppeltorschütze, ein gutes Spiel gemacht, ja auch einer unserer Neuzugänge, der mich bislang sehr überzeugt, dem ich auch eher kritisch gegenüberstand, muss ich zugeben. Als der Transfer bekannt wurde, weil er mich auf Schalke jetzt nicht so krass überzeugt hat, viel verletzt war, aber bislang auf jeden Fall absoluter, ja, wie man so schön sagt, Unterschiedsspieler mit hoher Qualität. Und ja, gerade das erste Tor macht er einfach wunderbar. Und natürlich an der Stelle auch Glückwunsch ans Debüt oder fürs Debüt an Linus Gechter, 2004er Jahrgang, Wahnsinn. Ich glaube, der zweitjüngste Herthaner, wenn ich mich nicht täusche, der in der Bundesliga eingesetzt wurde nach Lennart Hartmann, der es für mich auch okay gemacht hat. Also wie gesagt, klar, ein paar Unsicherheiten, gerade so im Spielaufbau waren dabei. Beim Gegentor sah er jetzt auch nicht gut aus, hat sich leicht auseinandernehmen lassen. Aber nochmal, Gerrit Holtmann, bester Bochumer Mann auf dem Platz, hat richtig Bock gemacht, finde ich. Und sonst hat Gechter auf jeden Fall eine sehr, sehr ordentliche Partie abgeliefert. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht noch ein bisschen braucht, um wirklich eine dauerhafte, ernsthafte Option zu werden. Aber so auf jeden Fall für mich eher ein gelungenes Debüt. Und ja, auf der anderen Seite muss man natürlich jetzt auch noch ein bisschen, ja, mit traurigem Blickwinkel sozusagen erwähnen, dass Jordan sich ja wieder zur Halbzeit verletzt hat, jetzt mehrere Wochen ausfallen wird, genauso wie Lukas Klünter, by the way. Gute Besserung an beide an der Stelle. Und ja, gerade bei Jordan ist es einfach super bitter. Jetzt stand er mal wieder in der Startelf, hat für mich auch wirklich wieder ein ordentliches, gutes Spiel gemacht. Und ja, jetzt fällt er wieder Wochen aus, muss sich danach wieder rankämpfen. Und ja, so langsam habe ich das Gefühl, sein Körper ist einfach nicht für Bundesliga gemacht. Also so bitter das jetzt klingt, aber es ist schon wirklich sehr häufig in der letzten Zeit, in den letzten Monaten bis Jahren. Und für mich einfach bitter, da er das Potenzial einfach besitzt, ein wirklich sehr, sehr überdurchschnittlicher Verteidiger zu sein. Jo, damit will ich jetzt eigentlich auch das Bochum-Spiel abhaken. Ich glaube, viel mehr gibt es nichts zu sagen in meinen Augen. Transfermarkt hatte ich ja jetzt auch schon angeschnitten, Deadline Day, wo es für mich einfach mangelt. Aber trotzdem, und auch das hatte ich ja jetzt schon erwähnt, glaube ich, dass wir einen schlagkräftigen Kader zusammen haben, der gut genug ist, um einen Klassenerhalt zu schaffen. Die Frage ist, wie kann die Mannschaft das Ganze umsetzen? Wie kann sie sich zusammenreißen? Meine große Frage ist auch, hat Bobic sich verzockt? Oder hat er wirklich im letzten Moment die Notbremse gezogen und die ganzen Stinkstiefel aussortiert? Wie gesagt, ich finde es ja immer ein bisschen ein schwieriges Thema, sehe das vielleicht auch ein bisschen anders und bin der Meinung, dass man auch charakterlich schwierige Spieler oder vermeintlich schwierige Spieler in System integrieren kann und auch muss, ja, da sie die Mannschaft aufgrund ihrer sportlichen Qualität auf ein anderes Level heben können. Bobic hat sich anscheinend für einen anderen Weg entschieden und der Verlauf der Saison wird es zeigen, ob es der richtige Weg war. Ja, ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, dass man zumindest, wenn man diesen radikalen Cut durchführt, Optionen in der Hinterhand hat, die einfach die Breite noch verstärken können. Gerne natürlich auch die Spitze des Kaders, aber wenn es dafür halt gerade nicht reicht, dann zumindest die Breite, dass man einfach ein paar mehr Optionen hat für verschiedene Systeme, für verschiedene Wechsel, sich auf verschiedene Spielsituationen irgendwie einstellen kann, die Mannschaft anpassen kann durch Wechsel. Das ist für mich halt nicht so gegeben. Aber trotzdem haben wir spannende Spieler dazu gewonnen. Maolida, wie gesagt, cooles Debüt mit seinem Tor. Auf Ekelenkamp bin ich sehr gespannt. Von dem hält Philipp sehr viel. Das hatte er in der nicht existenten Folge mir dann doch sehr ausführlich erklärt, warum, und ich fand es auch einleuchtend. Ich sei oder sah das Ganze ein bisschen verhaltener, aber Philipp war sehr, sehr überzeugt von ihm, hat sich jetzt über mehrere Wochen, Monate mit ihm beschäftigt, seitdem das Gerücht aufkam, und ich würde sagen, wir vertrauen da alle einfach mal auf Philipps fußballerisches Fachwissen, was die Qualität von Ekelenkamp angeht. Und ich hoffe, dass er dann doch schneller, als ich es vielleicht jetzt gerade denke, ein Spieler sein kann, der vielleicht auch im Mittelfeld ein bisschen was lenken kann und ja, einfach als so eine Art Taktgeber fungieren kann. Und wer weiß, vielleicht ist es ja nicht schlecht, dass er einen Spieler wie Kevin Prince Boateng an seiner Seite hat, der vielleicht auch als Art Mentor ihm dienen kann. Wäre auf jeden Fall echt eine, ja, schöne Sache und hoffe, wie gesagt, dass Philipp da recht behält. Wie gesagt, Ishak Belfodil, Marco Richter, Stefan Jovetic, Es gibt genügend Spieler, die dazugekommen sind, die mir gut gefallen, auf die ich meine Hoffnungen setze. Natürlich auch auf die Spieler, die vorher da waren. Und ja, jetzt müssen wir mit dem Kader zumindest erstmal zur Winterpause durchkommen und einfach hoffen, dass vielleicht dieser Sieg ein bisschen mehr Selbstbewusstsein freigesetzt hat. Und jetzt geht es ja auch kommende Woche gegen Fürth. Oder kommenden Spieltag ist ja jetzt schon die angebrochene Woche, wo vielleicht die nächsten 3 Punkte eingefahren werden können und man vielleicht so ein bisschen zu der alten Mentalität von früher, sage ich mal, zurückkommen kann, wo Hertha immer oder fast immer eigentlich ein ekliger Gegner unter Dardai war, wenn es gegen große, gute Mannschaften ging, wo man in Dortmund zumindest nach meinem Gefühl recht regelmäßig gepunktet hat, gegen die Bayern, gut, die Chance haben wir jetzt schon vergeben, aber ja, auch gegen andere gute Mannschaften, sei es, keine Ahnung, Leverkusen oder Gladbach. Und wer weiß, vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen ist auch sowas mal wieder drin, dass man da die Überraschungen einfahren kann. Aber ansonsten gilt bis dahin jetzt erstmal gegen die vermeintlich schwächeren Gegner und Konkurrenten im Abstiegskampf oder im unteren Mittelfeld die Punkte zu holen. Und da haben wir dann kommenden Freitag schon ja direkt die nächste Gelegenheit auf jeden Fall. Und damit will ich eigentlich so weitestgehend auch das Geschehen am Deadline Day abschließen. Vielleicht einfach noch ein paar letzte Worte zur Außendarstellung, die in meinen Augen einfach eine Frechheit ist. Uns gegenüber, uns Fans, jedem Einzelnen, den Hertha irgendwie am Herzen liegt. Ich habe den ganzen Tag am Handy, am Laptop verbracht, trotz Arbeit, bin nach jedem Patienten schnell ins Aufenthaltszimmer gerannt und habe geschaut, ob sich irgendwas getan hat, ob der, um Bobic zu zitieren, scheiß Balken sich irgendwie wieder gefüllt hat. Und klar, jetzt kann man so ein bisschen drüber lachen, aber alles in allem finde ich es schon einfach schwach und finde es schwierig, wenn einfach Tage davor immer durch allerlei öffentliche Äußerungen aufgebauscht wird, wie wild das Ende des Transferfensters noch wird und Hoffnungen irgendwie geschürt werden. Man, wie gesagt, diesen Balken installiert, der sich dann langsam nur mit dem ersten Transfer füllt, wo jeder von uns wahrscheinlich dachte, okay, geil, hier kommen noch locker 2, 3 neue Spieler, um dann am Ende irgendwie noch 2 Abgänge per Laie bekannt zu geben. Schwierig. Finde ich ganz, ganz schwierig, finde ich, geht nicht klar und muss man auf jeden Fall überdenken für die Zukunft, weil, wie gesagt, es ist eine Verarsche allen gegenüber, die sich mit dem Verein auseinandersetzen und dementsprechend, ja, für mich auch einfach sehr, sehr frustrierend, gar nicht aufgrund von dem, was dann am Ende bei rauskam, sondern wie es halt vorher aufgebaut wurde, falls das jetzt hoffentlich alles Sinn ergibt. Ja, aber gut. Ich hoffe, dass man auch aus diesen Fehlern lernt. Ich will jetzt gar nicht weiter groß drauf rumhacken. Ist ja jetzt auch schon wieder 2 Wochen her. Auf den Tag genau sogar. Und dementsprechend gucken wir in die Zukunft, würde ich sagen. Schauen auf das Spiel gegen Fürth, zu dem ich gar nicht so viel sagen kann, weil ich absolut nicht weiß, was uns erwartet. Wir haben mit Klündi und Jordan jetzt noch 2 weitere Verletzte im Kader, die definitiv ausfallen werden. Mal gucken, wer vielleicht spontan noch zurückkommt. Platte wäre, denke ich, so eine Option. Jovetic, keine Ahnung, wie weit er ist. Neuzugänge, ne? Wie gesagt, vielleicht reicht es bei Ekelenkamp für einen Startelf-Einsatz sogar. Vielleicht sieht man Maulida von Beginn an. Es ist einfach gerade noch viel raten, deswegen kann ich mich irgendwie schwer darauf einstellen, was einen dann auch spielerisch erwartet. Ich hoffe einfach, dass man ja vielleicht ein bisschen mehr Dominanz, ein bisschen mehr Spielkontrolle zeigt als gegen Bochum. Ja, versucht eher dem Gegner sein Spiel aufzudrücken und sich nicht nur hinten reinzustellen und zu hoffen, dass kein Ball reingeht. Und ja, so im Prinzip einen Gegner, der ebenfalls jetzt nicht vor Selbstbewusstsein erstrahlt, ein bisschen zeigen kann, wo es lang geht. Und dementsprechend bleibe ich jetzt einfach mal positiv, hoffe auf einen 2-0-Sieg oder tippe auf einen 2-0-Sieg am kommenden Freitag. Tore durch Belfodil und durch Marco Richter, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, so viel einfach erstmal nur dazu. Ich glaube, es braucht, wie gesagt, einfach noch ein bisschen, bis wir diese Mannschaft und diesen Kader richtig einschätzen können, zu was er in der Lage ist, wie er mental aufgestellt ist, wie er qualitativ aufgestellt ist. Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Ich hoffe auf eine positive Art und Weise. Aber damit will ich es jetzt einfach auch erstmal beenden. Wie gesagt, ist jetzt nicht die längste Folge, obwohl es viel zu besprechen gibt oder auch gab. Im Zweifelsfall reden wir dann nächste Woche, wenn Philipp wieder dabei ist, nochmal ein bisschen intensiver drüber, über Transfermarkt und Co. Und über andere Geschehnisse. Aber so, wie gesagt, alleine ist ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Danke mal wieder fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn er dann nächste Woche nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung Fürth auch nochmal einschaltet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche und wir hören uns dann in Kürze. Haut da rein!